Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die syrische Führung verschärft angesichts des Bürgerkrieges im Lande den Ton gegenüber dem Westen. Das Außenministerium warnte heute das Ausland davor, in den Konflikt einzugreifen. International wächst die Sorge wegen des syrischen Chemiewaffenarsenals. Die Kämpfe zwischen Regierungstruppen und Aufständischen konzentrieren sich neben Damaskus zunehmend auf die syrische Wirtschaftsmetropole Aleppo.
Rebellen erobern einen Panzer der Assad-Truppen in Aleppo. Hier hat es heute heftige Gefechte gegeben. Die Rebellen hatten eine Entscheidungsschlacht angekündigt. Diese Aufnahmen, gefilmt und ins Internet gestellt von ihnen, nur schwer zu überprüfen. Genau wie diese Aufnahmen, die aus Damaskus stammen sollen. Angeblich zeigen sie Soldaten der Regierung im umkämpften Ortsteil Midan. Für die Zivilbevölkerung wird es immer kritischer. Und Europa will den Flüchtlingen helfen. Wir haben immer noch eine Delegation in Syrien. Wir werden humanitäre Hilfe schicken. Dazu arbeiten wir mit anderen Ländern zusammen, mit der Türkei, mit Jordanien, verstärkt auch mit Libanon und dem Irak. Dorthin fliehen Tausende von Menschen über die Grenze. Wir wollen ihnen so viel Hilfe zukommen lassen wie möglich. Die EU hat erneut die Sanktionen gegen Syrien verschärft, zum 16. Mal schon. Zukünftig sollen EU-Mitgliedstaaten verdächtige Schiffe und Flugzeuge kontrollieren, um Waffenlieferungen an Syrien zu verhindern. Erstmals hat die syrische Regierung zugegeben, Massenvernichtungswaffen zu besitzen, jedoch ausgeschlossen, diese gegen die eigene Bevölkerung einzusetzen. Diese Waffen sollen nur eingesetzt werden, falls es zu einem Angriff von außen kommt. Das will ich noch einmal für den Westen klarstellen. Einen Rücktritt schließt Assad weiter aus, obwohl die Arabische Liga ihm freies Geleit angeboten hat, falls er die Macht abgeben würde. Außerdem wollen die arabischen Staaten rund 100 Millionen Dollar Soforthilfe für die syrischen Flüchtlinge bereitstellen.
Hunderttausende Menschen sind wegen der Gewalt in Syrien auf der Flucht, die meisten innerhalb des eigenen Landes. Mindestens 100.000 Syrer haben Schätzungen zufolge in den Nachbarstaaten Libanon und Türkei Zuflucht gesucht. Angesichts der Krise hat auch der Irak jetzt die Öffnung seiner Landesgrenzen für Flüchtlinge aus Syrien angeordnet. Viele Menschen aus Damaskus nehmen den Grenzübergang Masna in den Libanon, um sich in Sicherheit zu bringen.
Der libanesische Grenzübergang Masna, nur eine halbe Autostunde von Damaskus entfernt. 50 Kilometer, der kürzeste Weg, um dem Bürgerkrieg in Syriens Hauptstadt zu entkommen. Gott sei Dank, ich kann nur sagen, Gott sei Dank. Inzwischen fliehen nicht mehr ganz so viele Syrer wie noch vor 2 Tagen, als sich innerhalb von 48 Stunden 30.000 auf den Weg gemacht haben. Einige sind auch wieder zurückgekehrt. Die Flucht hatte schon seit Beginn des Aufstandes ständig zugenommen, aber erstmals verlässt jetzt die Mittelklasse in größerer Zahl das Land, viele für länger, andere nur für Familienbesuche oder Geschäfte. Viele hängen an ihren Privilegien unter Assad, ein Geschäftsmann. Gott sei Dank, alles ist ruhig. Die Terroristen reisen von Ort zu Ort und die Spezialkräfte folgen ihnen und vernichten sie. Die meist ärmeren Anhänger der Opposition sehen das ganz anders. Wir wurden vertrieben, die Panzer haben die Häuser bombardiert. Wenn sie wirklich Terroristen angreifen wollten, warum bombardieren sie die Häuser? Kaum jemand hier riskiert es, sich so deutlich gegen das Assad-Regime zu stellen.
Hier am Grenzübergang äußern sich vor allem diejenigen, die hoffen, dass sich die Lage in Syrien bald wieder stabilisiert, während diejenigen, die das Regime kritisieren, Angst haben. Sie haben Angst vor Vergeltung an ihren Familien. Überall ist spürbar, dass der Konflikt auch bei den Flüchtenden weiter fortbesteht.
Wie es den syrischen Flüchtlingen in den übrigen Nachbarländern ergeht und wie die EU helfen will, Informationen dazu finden Sie auf tagesschau.de.
Bei einer Serie von Anschlägen sind im Irak mehr als 100 Menschen getötet worden, mehr als 200 wurden verletzt. Innerhalb weniger Stunden detonierten, wie hier in Taci, in mehreren Städten Sprengsätze. Ziel der Anschläge waren überwiegend Einrichtungen der Sicherheitskräfte und der Regierung. Wer hinter der Attentatsserie steckt, ist unklar. Vor wenigen Tagen hatte Al-Qaida eine neue Offensive angekündigt.
Die Diskussion über die Zukunft Griechenlands in der Eurozone ist wieder voll entbrannt. Wirtschaftsminister Rösler hatte gestern einen Ausstieg des Landes aus der gemeinsamen Währung für denkbar erklärt. Ein solcher Schritt habe längst seinen Schrecken verloren. Die Bundesregierung wollte sich heute noch nicht zu weiteren Hilfen für Griechenland äußern. Zunächst müsse der neue Bericht der Prüfer von EU, EZB und Internationalem Währungsfonds abgewartet werden.
Griechenlands Verbleib in der Eurozone steht mehr denn je auf der Kippe. Nachdem Wirtschaftsminister Rösler über einen Austritt des Landes aus dem Euro spekuliert hatte, war sich nun auch der Regierungssprecher nicht sicher, ob die nächsten 31 Milliarden Euro aus dem Hilfspaket Griechenland II freigegeben werden und das Land damit zahlungsfähig bleibt.
Skeptisch ist ja nicht der Daumen unten. Skeptisch heißt ja nur, man ist skeptisch. Man ist nicht hundertprozentig davon überzeugt, dass es funktioniert, aber man ist auch nicht davon überzeugt, dass es nicht funktioniert.
Eine Entscheidung darüber wird erst Anfang September fallen. Die FDP bekräftigte, dass Griechenland aus dem Euro ausscheiden müsse, wenn es die Vorgaben der Troika aus EU, Internationalem Währungsfonds und Europäischer Zentralbank nicht erfülle.
Griechenland hat dann keine Basis mehr als Euro-Mitglied, wenn es sich nicht an Vereinbarungen hält, wenn es vor allen Dingen nicht das an Reformbemühungen macht, was versprochen worden ist, vertraglich versprochen worden ist, und dann schlichtweg, wenn Griechenland kein Geld mehr hat.
Dagegen warnen Linkspartei und SPD vor einer Pleite und einem Euro-Austritt Griechenlands, schon aus rein deutschem Interesse.
Wenn ich meinem Nachbarn Geld leihe und ich will, dass der das zurückzahlt, darf ich niemals ein Interesse daran haben, dass es ihm schlecht geht, sondern ich muss gucken, dass es ihm gut geht, dann wird er auch die Schulden wieder zurückzahlen können.
Auf Vorschlag von Herrn Schäuble und Frau Merkel sind wir mittlerweile mit 30 Milliarden Euro bereits engagiert in Griechenland, haben Kredite gegeben. Von daher ist es jetzt in unserem eigensten Interesse, dass wir das Geld auch wiederbekommen. Und mit einer Pleite Griechenland ist niemand geholfen.
Die Spekulationen des Wirtschaftsministers fanden auch keinen Widerhall bei der EU-Kommission und beim Internationalen Währungsfonds. Von beiden Seiten gab es keine Bestätigung, Griechenland kein Geld mehr zu zahlen.
Auch Spanien kann sich bisher nicht aus der Schuldenkrise befreien und treibt immer tiefer in die Rezession. Die spanische Zentralbank teilte heute mit, die Wirtschaftsleistung sei zwischen April und Juni im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erneut geschrumpft, so wie bereits in den beiden vorherigen Quartalen.
Jetzt kürzen wir, und zwar in der Verwaltung. Martialischer Protest mit Kettensäge. Den Feuerwehrleuten und Polizisten in der Region Valencia reicht es. Als erste Region Spaniens musste Valencia Hilfe aus Madrid erbitten, um ausstehende Rechnungen und Gehälter bezahlen zu können. Die Finanzlage in Spanien insgesamt ist kritisch. Die Kurse an der Börse in Madrid brechen heute ein. Die Renditen für Staatsanleihen erreichen Rekordwerte. Bei zweijährigen Papieren liegen sie bei 6,9%, bei den richtungsweisenden zehnjährigen Anleihen sind es sogar 7,5%. Ein Niveau, das auf Dauer für einen Staat als nicht finanzierbar gilt. Ich glaube, das ist vor allem eine Katastrophe, weil die Renditen steigen, obwohl die Regierung ja sogar schon ganz einschneidende Maßnahmen ergriffen hat. Die Regierung hat im Prinzip schon alles gemacht, wozu sie unter dem Rettungsschirm gezwungen wäre. Was die Mitarbeiter aus dem öffentlichen Dienst von der Regierungspolitik halten, zeigen sie inzwischen fast täglich wie hier in Madrid. Doch der spanische Wirtschaftsminister rechtfertigt die Kürzungen. Diese unsichere Situation mit den enormen Schwankungen zeigt, dass es im Markt unvernünftiges Verhalten gibt. Der einzige Weg, damit umzugehen, ist so, wie wir es getan haben. Und auf die Frage einer Journalistin, ob er ausschließen könne, umfassende Hilfen aus dem Rettungsschirm zu beantragen, sagt er, selbstverständlich. Morgen trifft er den deutschen Finanzminister in Berlin zu Routinegesprächen, wie es heißt.
Die Schwierigkeiten in Spanien und die neue Diskussion über Griechenland haben heute auch den deutschen Aktienmarkt belastet. Der deutsche Aktienindex DAX sackte vorübergehend unter 6.400 Punkte und schloss mit einem Minus von gut 3% bei 6.419 Zählern. Auch der Euro geriet unter Druck. Der Kurs rutschte zwischenzeitlich unter die Marke von 1,21 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit 2 Jahren, konnte dann aber wieder etwas zulegen. Die Atomkatastrophe von Fukushima wäre vermeidbar gewesen. Zu dieser Einschätzung kommt eine Expertenkommission, die die japanische Regierung eingesetzt hat. Das Gremium hat heute seinen Abschlussbericht vorgelegt. Darin heißt es, vor allem eines habe zum Super-GAU geführt, der Glaube an den Mythos atomarer Sicherheit und damit eine völlig falsche Einschätzung des Risikos.
Nun hat es der japanische Premierminister schwarz auf weiß. Die Ursache für den Atomunfall von Fukushima, erklärt von 10 unabhängigen Experten einer von der Regierung berufenen Kommission. Mit ihrer ebenso schonungslosen wie nüchternen Fehleranalyse stellen sie den Verantwortlichen in Politik und Atomindustrie ein schlechtes Zeugnis aus. Zu dem Unfall ist es gekommen, weil Japan sich in eine Abhängigkeit begeben hat. Man hat einen Mythos von Sicherheit aufgebaut, der die Angst vor der Atomkraft unterdrücken sollte. Ein Mythos bis zum 11. März 2011. Die Gefahr einer Doppelkatastrophe aus Erdbeben und Tsunami hätten der Betreiber TEPCO und die Behörden unterschätzt, so die Experten. Japan habe in Reaktorsicherheit, Strahlenschutz und Krisenmanagement versagt und müsse sich neu aufstellen. Wir werden diesen Bericht sehr ernst nehmen und uns bemühen, die entsprechenden Maßnahmen einzuleiten. Neue Bilder von TEPCO sollen zeigen, dass es in Fukushima vorangeht. Aus dem Abklingbecken von Reaktor 4 wurden testweise zwei Brennstäbe geborgen. Die Regierung will außerdem Meldungen überprüfen, wonach Arbeiter eines Subunternehmens 2011 ihre Strahlenmessgeräte manipuliert haben sollen. Die japanische Regierung im Dilemma. Sie will auf Atomstrom nicht verzichten. Aber jetzt bescheinigen ihr die eigenen Experten, dass die Sicherheitsvorkehrungen dafür unzureichend sind. Wasser auf die Mühlen der stärker werdenden Anti-Atomkraftbewegung.
US-Außenministerin Clinton hat zu neuen Anstrengungen im Kampf gegen AIDS aufgerufen. Bei der 19. Internationalen AIDS-Konferenz in Washington kündigte Clinton millionenschwere Investitionen ihres Landes in Forschung, Behandlung und Vorsorge an. Weltweit sind rund 34 Millionen Menschen mit HIV infiziert. In Washington beraten noch bis zum Wochenende mehr als 20.000 Wissenschaftler und Experten über die Bekämpfung der Immunschwächekrankheit. Im Osten Spaniens kämpft die Feuerwehr gegen die schwersten Brände seit 26 Jahren. Bislang sind durch die Feuer in der Region Katalonien mindestens 4 Menschen ums Leben gekommen. Weitere 24 wurden verletzt, einige von ihnen schwer. Die Behörden vermuten, dass die Brände von achtlos weggeworfenen Zigaretten verursacht wurden.
Das Feuer ist zurzeit außer Kontrolle. Bis jetzt sind 13.000 Hektar verbrannt. Dramatische Szenen spielten sich an dieser Steilküste ab, eine Augenzeugin. Viele Menschen rannten vor dem Feuer weg, darunter. Schrecklich. Und dann, berichtet sie, haben sich 2 Menschen von dem Felsen gestürzt, ein Vater und seine 15-jährige Tochter. Sie starben. Mehrere Küstenstraßen sind gesperrt. Etwa 50 Fahrzeuge wurden vom Feuer eingeschlossen. Ein Insasse überlebte seine Verletzungen nicht. Die anderen flüchteten zu Fuß über die Berge. Hunderte von Feuerwehrleuten werden zurzeit aus dem ganzen Land eingeflogen. Wegen des Windes müssen wir das Feuer so schnell wie möglich in den Griff bekommen. Denn wenn der Wind vom Meer kommt, könnte es noch viel schlimmer werden. Auch aus dem benachbarten Frankreich sind Hunderte von Feuerwehrleuten zu Hilfe gekommen. Die Pariser Regierung hat zudem 6 Löschflugzeuge angekündigt.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 24. Juli.
Steigende Temperaturen und sonniges Wetter haben wir dem Hoch über dem östlichen Mitteleuropa zu verdanken. Das sonnenscheinreiche Hochsommerwetter dauert auch in den kommenden Tagen an. Die Nacht verläuft meist klar. Morgen scheint den ganzen Tag über die Sonne. Meist ist es wolkenlos. Wenn, dann ist es ganz leicht bewölkt. Nur an den Alpen können sich am Nachmittag Schauer und Gewitter bilden. Der Wind wird schwach bis mäßig an den Küsten, zunächst aus Süd, sonst meist aus Ost. Ganz im Süden kommt er aus Nordost bis Nord. In der Nacht 16 Grad auf Sylt und 8 Grad an den Alpen. Am Tag 24 Grad in der Eifel, sonst sommerliche 27 bis 30 Grad. Am Mittwoch viel Sonne. Im Süden und in der Mitte bilden sich im Laufe des Tages hier und da größere Quellwolken, die sich am ehesten über dem Bergland zu einzelnen kräftigen Wärmegewittern auswachsen können. Wenig Änderung am Donnerstag. Auch am Freitag scheint oft die Sonne, bevor sich vor allem im Westen und Nordwesten einige mitunter heftige Schauer und Gewitter bilden.
Um 22.25 Uhr begrüßt sie Tom Buro in den Tagesthemen. Wir berichten über das Schicksal der syrischen Bürgerkriegsflüchtlinge und zeigen, wie Israel sich in dem Konflikt in Stellung bringt. Außerdem Reise durch Deutschland, die neue private Konkurrenz der Bahn. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.